da draußen. Ja, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wie diese Folge heißt, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, worüber ich spreche. Beziehungsweise, nee, ganz stimmt das ja nicht. Ich habe mir schon ein paar Themen rausgesucht. Das sind die Themen, mit denen ich mich ja tagtäglich befasse. In den letzten 2-3 Tagen waren das unterschiedliche Themen. Ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht. Einmal ist es das Thema Arbeit, dann das Thema Illusion oder Selbstbetrug. Dann habe ich auch noch das Thema Ernährung und auch das Thema Hilfskräfte anstatt Fachkräfte. Das sind alles Themen, auf die ich gekommen bin, weil sie entweder mich schon tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich oder schon seit langer Zeit beschäftigen oder Themen, die ich jetzt in der Doku gesehen habe. Ne, ihr wisst ja, ich habe ja morgens meine Bildungszeit und dann gibt's immer eine Doku oder eine Reportage oder einen Artikel. Und das sind jetzt die Reportagen, Artikel oder Dokus in den letzten Tagen gewesen. Jetzt überlege ich mir mal, womit ich anfange. Ach, heute Morgen auch noch was sehr Interessantes. Heute Morgen habe ich 2 Dokus gesehen. Da ging es auch noch mal um die Rolle der Hausfrau, Mutter, des Hausmanns, des Vaters und des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ne? Ich bin ja nur Mutter. Könnte man ja direkt mal mit einsteigen, so von hinten nach vorne gehen mit den Themen. Ja, das hat mich irgendwie, das hat mich gestört, dass in der Reportage die Moderatorin gesagt hat, okay, ja, was bist du jetzt? Du bist nur Mutter und nur Hausfrau. Und ich dachte mir so, hä, nur? Also, und Achtung, genauso natürlich mit nur Vater, nur Hausmann. Ich finde, diese Position, diese Rolle, diese Aufgabe ist eine der wertigsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Also eine gute Mutter, / Hausfrau, wenn man das so sagen kann, oder Familienmanagerin. Ne? Wir können ja auch gerne, wenn ihr diese antiquierten Wörter, sind ja nur Wörter. Ne? Wichtiger als die Wörter sind die Haltung, der Wert dahinter. Nehmen wir einfach Familienmanagerin oder den Familienmanager. Also das ist meines Erachtens nach die wichtigste Position ever, weil auch hier ähnlich wie in der Kita, das ist der Ursprung von allem. Wenn ich eine richtig gute Mutter bin, ein richtig guter Vater, und ich bin omnipräsent, immer da und kann alle Entwicklungsprozesse begleiten und bin einfach auch gerne da. Ne? Das heißt, meine Kinder spüren das, dass ich das gerne mache, dass das keine Bürde ist oder keine Belastung, sondern eine Ehre, ein Geschenk, dass das etwas ist, was mich erfüllt, mich glücklich macht. Übrigens gebe ich dann genau das auch an die Kinder weiter. Ne? Also, dass sich das auch gut anfühlen darf, dass ich zu Hause bin. Ich spreche jetzt mal dann nur von mir, aber ihr wisst, also als Mann, ne, ihr wisst aber natürlich, die meisten, die zu Hause sind, sind dann die Frauen und die dürfen sich hier bitte unbedingt angesprochen fühlen. Also ich als Mann, als Hausmann, als Vater erfülle einen ganz wichtigen Zweck, habe eine ganz wichtige Aufgabe und das strahle ich aus und das möchte ich meinen Kindern gerne auch weitergeben, dass ich ein Berufsbild oder ein Lebenskonzept angenommen habe, mit dem ich mich identifiziere und da lasse ich mir auch kein schlechtes Gewissen einreden oder mich von anderen verunsichern, sondern das ist etwas, was mich bestärkt, was mich beseelt, was mir Sinn gibt. Ne? Also ich hinterlasse in der Welt etwas. Als Arbeitskraft übrigens ist es ja sehr oft so, ich arbeite und dann war es das. Ne? Das Kapitel ist geschrieben und mehr passiert dann nicht. Aber als Vater, Hausmann oder Hausmanager, Familienmanager hinterlasse ich ja ganz viel. Genauso wie als Mutter oder als Familienmanagerin. Ich hinterlasse ganz viel in meinem Kind und mein Kind gibt es wieder weiter an die nächste Generation und. Das heißt, ich erfülle wohlmöglich mit dem, was ich bin, was ich tue, ganze Generationen. Ich hinterlasse meinen Fußabdruck. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Meine Werte übergebe ich an die, an meine Kinder. Und das ist etwas, was mich manchmal auch ärgert und frustriert und mich auch verunsichert, weil wenn ich sehe, dass viele Eltern mittlerweile ihre Kinder von 7 bis 17 Uhr in eine Kita oder in die Krippe bringen, dann bleibt gar nicht mehr viel Zeit und viel Kapazität, die eigenen Werte, die eigene Idee vom Leben auch an die Kinder weiterzugeben. Ne? Heißt nicht, dass wir davon ausgehen, dass unsere Kinder so werden wie wir und das wollen wir ja auch gar nicht. Aber wir wollen schon auch unsere Werte an unsere Kinder weitergeben. Ja, wenn das aber gar nicht mehr unsere Werte sind, sondern dann die Werte von den Erzieherinnen und Erziehern, dann finde ich das ein bisschen seltsam. Das ist komisch für mich. Also ich will, dass meine Kinder auch nach mir kommen und in Kontakt stehen mit mir und meiner Welt. Sie sollen nicht so werden wie ich, sondern sie sollen so werden, wie sie selber sind. Mit dem, was ich ihnen mitgebe. Aber wenn sie jetzt jemand anderes werden, aufgrund der Werte anderer, nämlich in der Kita, weil sie von 7 bis 17 Uhr betreut werden, dann weiß ich auch gar nicht mehr, was das soll. Also was ist dann noch meine Rolle? Was ist meine Aufgabe? Was hinterlasse ich da eigentlich? Und ich möchte ja auch die Identität meiner Familie in meinen Kindern sehen und nicht die Identität eines anderen Menschen oder einer Institution. Das ist so nochmal ein Randthema, das ich ganz wichtig finde, worüber wir uns unbedingt unterhalten sollten, weil das so komplett untergeht. Das verlieren wir aus dem Blickfeld, wir Mamas und Papas. Wenn wir die Kinder zu lange fremd betreuen oder zu früh, dann entwickeln sich dort auch, dann entwickeln sich die Werte der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindern und nicht mehr vielleicht so stark meine eigenen Werte, meine eigenen Ideen oder meine Sichtweise von der Welt und das, was ich für wichtig halte. Und das kommt zurück wie ein Bumerang. Irgendwann stehe ich dann da, meine Kinder sind etwas älter geworden, ich kann mit denen in den Austausch gehen, kann diskutieren und philosophieren und merke aber vielleicht auch in dem Gespräch, dass so meine Idee davon, vom Leben, so gar keinen Platz gefunden hat. Ja, weil auch nie, weil ich mir nie die Zeit dazu genommen habe. Oder weil das Kind halt immer nur woanders war und nicht bei mir in meiner Nähe. Ja, und das andere ist einfach so der Stellenwert der Mutter, der Familienmanagerin oder des Vaters, des Familienmanagers. Ich finde, das ist ein ganz krasser Beruf. Also das ist extrem, das ist meines Erachtens nach der härteste und einer der wertvollsten Berufe überhaupt. Denn unsere Welt lebt ja durch die, oder sagen wir mal, die Menschheit lebt ja dadurch, dass wir uns in die Zukunft entwickeln. Und dann sind wir Mamas und Papas doch die Wegbereiter. Ich möchte nicht, dass das die Kita-Fachkräfte, die Lehrer sind. Natürlich, die sollen das Ganze unterstützen und die sollen auch Teil des Ganzen sein. Aber als Ganzes möchte ich als Vater oder als Mutter, ich spreche jetzt mal von mir als Vater, gerne der Hauptprotagonist sein. Ich möchte gerne diese Rolle spielen, deswegen habe ich Kinder bekommen. Ne? Ich möchte auch live dabei sein. Übrigens, nochmal hier eine kleine Fußnote. Ich finde übrigens, Kinder haben ein Recht darauf, dass die Meilensteine mit den Eltern geteilt werden. Also die Entwicklungsmeilensteine. Ne? Ein Kind hat ein Recht darauf, die ersten Schritte zu machen, während Mama oder Papa zugucken und nicht die Erzieherin oder der Erzieher. Ein Kind hat das Recht darauf, dass diese großartigen Entwicklungsschritte, ne, die so einmalig passieren im Leben, das erste Wort, das erste Mal aufstehen, das erste Mal laufen, das erste Mal krabbeln, ne, das erste Mal auf der Toilette sitzen, das sind Meilensteine, die in die Familie gehören und nicht in eine Institution oder in eine Betreuungseinrichtung oder Bildungseinrichtung, wie wir sagen würden. Ne? Aber für viele ist es ja leider immer noch eine Betreuungseinrichtung. Geht es um Betreuung und nicht um Bildung oder Entwicklung. Aber gut, also das ist ein Thema, das hat mich heute Morgen so ein bisschen getriggert, weil ich gemerkt habe, okay, hier wird der Beruf oder sagen wir mal sogar das Bild der Mutter, der Familienmanagerin, des Vaters, des Familienmanagers ganz stark reduziert auf ein Nur. Ne, als wäre das irgendwie so eine unterste Schublade, dabei ist es die oberste. Darauf basiert alles. Also wenn wir die Kinder wunderbar begleiten als Mama, als Papa, dann sind wir nicht nur Vorbild für die, wenn die später selber mal Mama, Papa werden, sondern wir sind auch diejenigen, die sie darin bestärken, in die Welt zu gehen. Also wir kräftigen die Resilienz, die Entwicklungsfähigkeit, die Bildung, die Intelligenz, die Intellektualität, die Kreativität, all diese Dinge. Ne? Wir sind sozusagen der Ursprung all dieser Entwicklungsschritte. Und wir sind der Ursprung der Zukunft. Das ist voll krass, das muss man sich mal überlegen. Ne? Also was wir für eine Macht haben. Und zwar meine ich das ganz positiv. Wir sind die Zukunft. Das, was wir jetzt tun, ist der Grundstein der Zukunft. Und alles, was ich meinen Kindern jetzt gebe, werden sie später verwenden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und es wird ja besser in der Welt, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, es wird schlechter. Hier an der Stelle nochmal den ultimativen Buchtipp. Rutger Bregman, glaube ich. Im Grunde gut heißt das Buch. Im Grunde gut. Rutger Bregman, glaube ich. Ja, niederländischer Historiker, Anthropologe, Soziologe, Sozialwissenschaftler etc. Großartiges Buch, unbedingt lesen. Macht den Geist auf, zeigt euch eine völlig neue Sicht auf die Welt. Und darauf basierend wird sich wieder was verändern. Und das ist ja das Geile, wenn ich das meinen Kindern alles mitgebe. Ne? All meine Dinge, mit denen ich mich tagtäglich befasse, dosiert natürlich und kindgerecht portioniert oder entwicklungsgerecht, dann entsteht aus meinem Kind wohlmöglich der Weltveränderer, der ich selber nicht sein konnte. Ist das nicht geil? Also nur uns da draußen, uns ist es leider nicht so richtig gelungen, die Tiere zu schützen, die Umwelt zu schützen, die Natur zu schützen, den Frieden zu schützen, die Demokratie nicht an jeder Stelle. Und wenn wir aber unseren Kindern alles geben, alles, was wir uns nur vorstellen können, alles, was nötig ist, dann ist es doch völlig klar für mich, dass sie die besten Ressourcen haben, unsere Kinder, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja. Also, das ist das erste Thema. Jetzt können wir ja mal, ihr dürft auch gerne nochmal kommentieren hier, ne, und mir sagen, wie geht's euch mit der Rolle als Mutter, als Familienmanagerin oder als Vater, Familienmanager. Ich könnte jetzt noch darauf eingehen und den Zwiespalt und die Konflikte aufmachen. So, warum hat das so einen geringen Stellenwert? Warum gibt es mittlerweile auch so eine Feindseligkeit zwischen denen, die Mama sein wollen und denen, die weniger Mama als mehr Arbeitnehmerin sein wollen oder Arbeitgeberin sein wollen? Und ich finde es schade, dass wir da so einen Graben aufmachen und dass wir so Mauern bauen und Distanz entwickeln. Ne? Warum wir nicht beides nebeneinander stehen lassen können? Also ne, diese beiden Welten haben doch die gleiche Wertigkeit. Gleichzeitig ist es wichtig, natürlich schon auch diese Welten kritisch zu betrachten. Das habe ich ja auch getan. Ne? Wenn wir nur noch Arbeitnehmerin sind und zu wenig Mutter, ist die Frage, sind wir dann am Ende wirklich zufrieden mit dem Ergebnis? Sind wir auch, wie kommen wir dann nach Hause? Ne? Ich finde immer ganz wichtig, bevor ich Mama oder Papa werde oder zumindest während der Schwangerschaft oder in dem ersten Jahr, ist es mir ganz wichtig, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, was für ein Vater will ich sein? Was für eine Mama will ich sein? Und dann geht es gar nicht darum, wie hätten mich gerne die anderen, wie hätte gerne mich die Gesellschaft, meine Nachbarin, meine Freunde, sondern wie will ich selber sein? Und wenn dann Mütter kommen und sagen, wie, dein Kind ist noch gar nicht in der Betreuung und in der Kita und was machst du, was wird aus dir? Und dann bist du in der Abhängigkeit zu deinem Mann oder umgedreht, der Mann ist in der Abhängigkeit von der Frau. Dann, das ist so, dann wird dem anderen so ein schlechtes Gewissen gemacht oder so offeriert, ja, die Welt ist die bessere Welt, die gesündere Welt, die tollere Welt, weil wir haben uns unterdrücken lassen und jetzt müssen wir uns befreien und zwar mit einem Paukenschlag und egal, was es kostet, wir befreien uns. Und ich finde das immer sehr schwierig, wenn man egal, was es kostet, sich befreit. Also ich bin ja jemand, ihr wisst, ihr kennt mich, mit einer gewissen Neigung zur Radikalität, in gewissen Entscheidungsprozessen, aber immer auch mit der Reflexion, wohin führt mich die Radikalität, was für einen Preis zahle ich dafür, was für einen Preis wird meine Generation zahlen oder die Generation nach mir, wie hängt das alles miteinander zusammen, Kausalität, Aktion, Reaktion. Ich finde es total wichtig, mir dessen bewusst zu sein. Ich kann ja mal ordentlich der sein, der sagt, so jetzt mal, radikal werden wir nur noch so machen. Und gleichzeitig achte ich darauf, dass es halt nicht in diese Richtung geht. Ich kann das mal sagen und mal fühlen, aber wenn es nur radikal ist, dann wird es halt auch Dinge zerstören, Dinge kaputt machen, einen Graben, eine Kluft entstehen lassen unter Distanz und Konflikte und Missverständnisse und Kriege. Und deswegen bin ich ein Fan davon, die eigene Impulsivität und Radikalität, die gerne auch raus darf, in voller Blüte, ne, dass wir die auch immer wieder hinterfragen, am besten gemeinsam mit anderen. Ganz wichtig. So, das dazu. Ich guck mal, ich habe hier auch noch ein paar Buchtipps liegen und ein paar DVD-Tipps oder ja, meine kleine grüne Kladde aus Teil 1. Genau. So, gehen wir doch mal weiter von dem Thema. Wie gesagt, ich mache jetzt hier nicht diesen groben Konflikt auf zwischen eine echte Frau ist nur eine Frau, die sich unabhängig macht von ihrem Mann und dann auch unabhängig von ihrer Familie, die ihr Geld verdient und damit auch ihre Altersvorsorge betreibt, was ich total wichtig finde. Aber ich glaube, auch hier wieder ist es zu radikal in eine Richtung. Ich fände es schön, wenn wir eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie hätten, im Sinne von einer echten Wahlfreiheit. Also ich kann mich aktiv als Vater Familienmanager, Mutter Familienmanagerin entscheiden, ohne aber existenzielle Ängste haben zu müssen. Ich kann auch alleinerziehend sein, ohne existenzielle Ängste haben zu müssen, wenn ich mich für die Rolle als Mutter oder Familienmanagerin entscheide. Also das ist für mich dann eine echte Vereinbarkeit und nicht im Sinne von so, ja, also du kannst natürlich Mutter bleiben, ne? Aber dann geht's dir halt super scheiße und dein Kind kriegt gar nichts, weil du hast kein Geld und keine Möglichkeiten, keine Unterstützung und sowas. Das ist keine echte Vereinbarkeit, ne? Und das ist auch keine wirklich, das ist zwar eine Wahlfreiheit auf der Metaebene, aber das ist keine reale Wahlfreiheit im Sinne von, dass es mir damit gut geht, sondern ich werde einfach jede Menge Nachteile erfahren. Und ich dachte, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die Dinge ausgleichen. Und ich sehe das bei Alleinerziehenden, sehe ich keinen Ausgleich, bei Geringverdienern sehe ich keinen Ausgleich, sondern da ist einfach nur Scheiße, ja. Und dann neigen die natürlich auch eher dazu, vielleicht radikale Entscheidungen zu treffen, wie das Kind von 7 bis 17 Uhr abzugeben, um irgendwie am Leben zu bleiben, teilzunehmen an unserem Leben, ne? Ich kann mittlerweile auch die Diskussion verstehen, wenn wir dann sagen, ja, dann verzichte halt auf deinen Urlaub, dann verzichte auf dein Auto, dann verzichte, verzichte, verzichte. Ja, auch hier wieder auf der Metaebene ganz klar. Es ist sowieso wichtig, dass wir im Hinblick auf die Gesundheit unserer Natur und der Tiere, dass wir ohnehin irgendwann anfangen, weniger zu konsumieren, auch in den Verzicht zu gehen. Der sollte sich aber gut anfühlen. Aber wir leben im Moment auch in einer Gesellschaft, in der wir den Menschen sagen, hey, du kannst schon ganz viel haben. Aber das stimmt ja gar nicht. Nur einige können viel haben und die anderen nicht. Es sei denn, sie sind bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Und das finde ich, das ist nicht gut gegeneinander aufgewogen. Also, ne, die Kinder in die Fremdbetreuung zu geben und keine Mutter zu sein, kein Vater zu sein, dadurch womöglich ein eigenes Trauma zu erfahren, weil man dann später, wie Reinhard May in einem wunderschönen Lied mal gesungen hat, auch dann da sitzt und sich dann den Vorwurf macht, was war ich eigentlich für ein Vater, was war ich für eine Mutter? Und ne, das holt einen ein. Das holt einen ein. Du kannst eh nicht entfliehen davor. Also vor dieser Entscheidung kannst du eh nicht fliehen. Und dann siehst du auch, was aus deinem Kind geworden ist und du machst dir Vorwürfe und denkst so, scheiße, wäre ich nur mehr da gewesen, hätte ich nur mit meinem Kind mehr gespielt. Irgendwann willst du mit dir nicht mehr spielen. Irgendwann willst du dir nichts mehr erzählen. Es gab mal eine Zeit, da wollte dir dein Kind alles erzählen, da wollte dein Kind ganz nah bei dir sein, aber du warst halt nicht da oder hattest keine Zeit, weil du halt versucht hast, irgendwie das ganze Ding am Leben zu erhalten. Dann wird der Moment kommen, in dem wird das Kind nicht mehr mit dir in den Urlaub fahren wollen, nicht mehr mit dir reden wollen, dir nichts mehr erzählen und dann wird es wegziehen und wird nicht mehr dabei sein vielleicht in deiner Nähe. Und dann wird jeden Tag, wird dich der Gedanke heimsuchen, hast du alles richtig gemacht? Warst du ein guter Vater? Warst du eine gute Mutter? Warum hast du es getan? Hättest du nicht doch lieber dann weniger arbeiten sollen mit weniger Geld, weniger Urlaub, weniger Auto, weniger Reisen, was auch immer? Und dann, ja, aber wie hätten wir uns finanzieren sollen? Diese ganze Scheiße. Also einmal ist es natürlich ein politisches Ding und das andere ist schon auch eine Entscheidung, die wir selber treffen. Die können wir später auch niemandem vorwerfen. Ich kann nicht hingehen als Vater und kann sagen, so, ja, ich war ein scheiß Vater wegen der Politik. Ich kann das zwar machen, aber erstens ändert das nichts daran, dass ich ein scheiß Vater bin oder scheiß Vater war. Und zweitens wird es auch an dem Verhältnis zu meinem Kind nichts ändern. Und drittens entziehe ich mich hier meiner Verantwortung. Es ist wichtig zu sagen, hey, die Politik, die sagt echte Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Die ist aber nicht echt. Wir müssen dafür kämpfen, dass sie echt wird oder eine echte Wahlfreiheit. Und das andere bin halt ich. Und das kann ich nicht wegschieben. Also es könnt ihr zwar machen, im Sinne von so, ja, die Politiker, ja, das Familienministerium, ja, wer auch immer, da draußen die Welt, die böse, böse Welt. Und am Ende werdet ihr halt eben immer wieder merken, ihr kommt zu euch zurück, ne? Nicht die Welt sitzt abends neben euch auf der Couch oder auf dem Stuhl. Nicht die Welt frühstückt mit euch. Nicht die Welt sitzt mit euch irgendwie oder geht mit euch wandern oder geht auf die Sinnsuche, wenn ihr später mal, keine Ahnung, den Jakobsweg oder lauft oder so. Ihr habt euch immer dabei. Egal, wo ihr hinfliehen wollt, ne? Egal, wie ihr euch verstecken wollt vor euch selbst. Am Ende trefft ihr euch und dann steht da euer Richter, eure Richterin und die redet mit euch, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt euch die Ohren zuhalten und die ist ein Teil eurer Gedanken und ihr könnt nicht fliehen. Und das ist mir mal ganz wichtig. Dessen werde ich mir immer und immer wieder bewusst. Andreas, du kannst nicht vor dir selber fliehen, vor deiner eigenen Moral, deiner Ethik und deinem Gewissen. Und manchmal magst du dich selbst betrügen, belügen können, dir eine Illusion schaffen, die Realität nach draußen verbannen, aber am Ende kommt sie wieder und dann klopft sie nicht mehr an, sie klingelt nicht mehr und bittet nicht darum, reingelassen zu werden. Sie bricht durch die Tür durch oder durch die Fenster und dann kriegst du, was du gesät hast. Ja, also meines Erachtens nach. Okay, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich schau mal, worauf ich jetzt Bock habe. Ja, vielleicht packen wir ja alles. Das wäre ja geil, oder? Gehen wir mal tatsächlich zu dem Thema Hilfskräfte statt Fachkräfte. Ich habe heute Morgen eine Doku gesehen über das Thema Arbeiten, Arbeitslose, Bürgergeld etc. Und da ploppt bei mir mal ganz viel auf. Das Erste, was ich da gemerkt habe, ist, wie krampfhaft Länder versuchen, die Arbeitsbereiche, wo die Arbeitskräfte fehlen, die Fachkräfte fehlen, zu besetzen mit jede Menge Quereinsteigern oder auch Flüchtlingen. Und ich verstehe die Not dahinter. Ich erkenne die Kausalität, ne, im Sinne von, ja, wir brauchen die Fachkräfte, damit die wiederum Leistungen erbringen können, die wiederum zu Produkten oder Dienstleistungen führen, die wiederum versteuert werden und wovon wiederum unser Land auch lebt von den Steuern und, ne? Sozialabsicherung etc. Kennen wir alle. Also wir wissen, wie die Dinge miteinander funktionieren. Gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht unsere Redlichkeit, die Gesetze, die Moral, die Ethik aus den Augen verlieren und auch die Wertigkeit. Wir haben eine gewisse Wertigkeit aufgestellt und nicht nur, weil etwas wert ist, sondern es hat ja einen Grund. Warum ist es etwas wert? Zum Beispiel, weil es Sicherheit schafft, ne? Standards. Wenn wir in gewissen Berufen Standards entwickeln, dann schafft das Sicherheit. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, na ja, gut, also wir haben hier die Flüchtlinge aus der Ukraine oder wir haben hier generell einfach Leute, die wollen umschulen oder die wollen was anderes machen, aber wir haben nicht so viel Zeit, die jetzt irgendwie eine 3-, 4-jährige Erzieherausbildung genießen zu lassen, sondern wir wollen die so, wir brauchen die sofort da. Dann geben wir die sofort da rein und dann machen die währenddessen eine Ausbildung. Arbeiten aber schon mit den Kindern in diesem hochempfindlichen Bereich. Wie gesagt, ich verstehe die Not und ich verstehe das Konstrukt dahinter. Gleichzeitig sage ich nein. Ich sage nein. Weil das ist eine Art Präzedenzfall. Das bringt den Stein ins Rollen wie eine Lawine und dann geht alles den Bach runter. Und erstens möchte ich nicht, dass unser Berufsbild dadurch versauert. Unser Berufsbild wird verwässert und wird einfach kaputt gemacht dadurch. Dem wird die Wertigkeit genommen. Also warum sollte ich noch eine 3-, 4-, 5-jährige Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin machen, wenn ich dann auch als Quereinsteiger sofort anfangen kann und kann dann irgendwie als Kinderhelferin oder Kinderpflegerin oder Sozialassistentin oder pädagogische Hilfskraft und wie sie alle jetzt genannt werden, damit sie einen Namen bekommen und schön durch das System schlüpfen, durch den Filter. Ne? Es ist irgendwie wie so ein Virus. Tut mir leid, dass ich das so sage, dass man durch so eine Membran, durch unser Immunsystem schickt. Und ich finde es ganz wichtig, das Immunsystem ein Stück weit auch aufrecht zu erhalten, weil das ist die Wertigkeit unseres Berufes. Und die ist entstanden, die Wertigkeit, ne? Wenn man das auch jetzt mal historisch betrachtet, weil wir zum Beispiel Sicherheit und Schutz wollen, ne? Und weil Leute, die keine Ahnung davon haben, die einfach quer einsteigen, die können ganz viel kaputt machen. Die können Traumata in den Kindern hinterlassen, ihren ganzen eigenen Scheiß, die ganze Belastung, das Päckchen, das ich zu tragen habe, die eigenen Wertvorstellungen, das eigene Gedankengut, das womöglich moralisch und ethisch extrem fragwürdig ist. Das bringen die alles mit, ne? Ihre ganzen Stolpersteine, gebrochenes Deutsch, eine komische politische Einstellung, seltsame Rollenklischees, kulturelle, religiöse Eigenarten oder Radikalitäten, das sind oder Ideologien, das bringen die alles mit rein, weil die nie gelernt haben, damit umzugehen, das selber erstmal zu verarbeiten, etc. Und ich halte das für sehr, sehr bedenklich, um nicht zu sagen gefährlich. Wir haben diese Standards, diese Wertigkeit, weil wir damit Menschen beschützen wollen, vor allen Dingen die Kinder. Wir können uns nicht hinstellen und immer sagen, so, ja, die Kinder, die sind das Wichtigste auf der ganzen Welt, aber letztendlich, wenn wir dann gucken, was wir denen antun, durch die Systeme, Kita, Schule, dann zeigt das doch nur, dass uns die Kinder ein Scheißdreck wert sind, oder? Ganz ehrlich, das ist doch eine Farce, eine Doppelmoral, ja? Schön gesagt, scheiße gemacht. In anderen Berufen zum Beispiel, ne, da hast du das nicht. Also habt ihr jemals einen Quereinsteiger gesehen? Also bei uns zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit in der Kita berufsbegleitend die Ausbildung zu machen. Das heißt, ich gehe schon in die Kita, arbeite dort mit dem Team und den Kindern, während ich die Ausbildung mache. Jetzt stellt euch dieses Konzept nur mal vor bei einem Piloten. Könntet ihr euch nicht vorstellen, stimmt's? Also, Andreas Ebenhöhe entscheidet sich heute Pilot zu werden und beginnt morgen mit der Ausbildung, aber berufsbegleitend. Das heißt, ich fliege morgen schon deinen Jumbo-Jet, mit dem du in den Urlaub fliegen möchtest. Die 737 oder 747 oder wie auch immer die Dinger genannt werden, den fliege ich gleich morgen. Ja, weil es berufsbegleitend. Das willst du doch gar nicht. Wer will denn auch, dass ich berufsbegleitend Polizist werde? Das will doch niemand. Wer will denn, dass ich, stell dir nur mal vor, ich würde jetzt morgen anfangen, Medizin zu studieren und würde direkt im ersten Semester schon anfangen, dich zu operieren. Das willst du doch gar nicht. Also, geschweige denn, dass wir zu einem Friseur gehen und dort wollen, dass der Auszubildende oder die Praktikantin uns die Haare schneidet. Ich meine, abgesehen davon, dass wir unsere Kinder an jeden geben, der dort in der Kita arbeitet. Wir haben da mal ein krasses Experiment gemacht in Kitas. Wir haben dort einfach einen fremden Mann eingestellt für 2 Wochen. Wir wussten natürlich, wer das ist, aber für die Eltern war das ein Fremder. Der ist im Frühdienst gelandet. Also das haben wir bewusst so gemacht, inszeniert. Und dann sind die Eltern morgens gekommen mit ihren Kindern, teils auch Krippenkinder. Und dann haben sie gesagt, oh, wer sind Sie denn? Und der hat einfach gesagt, ja, ich bin hier der Martin, ich bin hier neu und genau, ich arbeite jetzt hier und bin jetzt hier oder bin der Praktikant und genau, habe heute den Frühdienst, weil die Maya krank ist. Das haben wir so inszeniert. Und dann haben 80% aller Eltern völlig sorglos, zumindest ohne, dass wir es erkannt haben, ihre Kinder an diesen Martin gegeben. Das ist skandalös. Es ist traurig, es ist ein Armutszeugnis und ich kann auch da natürlich wieder mir vorstellen, woran das liegt. Ne? Allerdings macht es das Ergebnis nicht besser. Das Ergebnis ist beschissen. Die Eltern geben einfach wildfremden Leuten ihre Kinder. Nur weil diese wildfremden Leute in einer Kita arbeiten und dann scheinbar sicher sind. Aber sind sie ja gar nicht, weil ja mittlerweile jeder in einer Kita arbeiten darf. Also Achtung, berufsbegleitend heißt, es gibt keine Selektierung vorher. Also wir gucken nicht, ob dieser Mensch, ne, der muss kein psychologisches Gutachten erstellen, kein überhaupt auch kein körperliches Fitnessgutachten oder ein Gesundheitsgutachten. Der muss gar nichts machen. Der muss einfach nur sagen, ja, ich werde jetzt hier. Und dann kann der von heute auf morgen in der Kita arbeiten und die Eltern geben völlig sorgenfrei scheinbar wildfremden Menschen ihr Kind. Aber wenn sie zum Friseur gehen und sagen, ich möchte gerne meine Haare geschnitten bekommen und dann sagt die Praktikantin, hallo, ich bin die Praktikantin Maya, ich schneide heute ihre Haare, dann würden wir das niemals zulassen. Also die Praktikantin darf unsere Haare nicht schneiden, aber der Praktikant darf unser Kind entgegennehmen. Während wir dann allen erzählen da draußen, wie wichtig uns unsere Kinder sind und unsere Kinder sind das, wir würden unser Leben für unsere Kinder geben. Ganz bestimmt, ja. Das sehe ich ja. Also das sind Dinge, die sind da aufgeploppt, aber jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also mir ist es wichtig, dass wir den Begriff Fachkraft schützen, die Fachkraftsausbildung schützen, die 3-, 4-, 5-jährige Ausbildung oder das Studium. Und das geht nicht, wenn wir dann jeden da reinlassen und zwar schon von heute auf morgen zum Beispiel berufsbegleitend. Ich finde zwar die Idee berufsbegleitend genial. Also das ist eine tolle Idee, jemanden einfach auch schon während der theoretischen Ausbildung auch das praktische Fundament zu geben. Gleichzeitig brauchen wir Voraussetzungen dafür und die haben wir gar nicht. Also ne, viele, die das berufsbegleitend machen, die sind schon nach einem Monat, werden die ins Wasser geschmissen. Das heißt, sind Leute krank, die Fachkräfte sind krank und die Auszubildenden oder die berufsbegleitenden Auszubildenden machen das dann. Die arbeiten allein in der Gruppe, die arbeiten in den Randzeiten. Also die übernehmen die vollwertige Aufgabe, Wenn ich berufsbegleitend Pilot werde, dann fliege ich nur mit. Also ich fliege nicht selbst, sondern ich gucke zu, wie andere fliegen. Und das ist die Voraussetzung, die wir dann brauchen. Ne? Genauso wie wenn ich Polizist werden möchte, dann laufe ich hinten dran mit. Ich fahre hinten mit und ich gucke, wie die das machen. Ich schaue mir an, was passiert da. Dann gehen wir in den Austausch, wir analysieren das, wir sezieren das, wir gehen da rein mit meinem Ausbilder, mit meiner Ausbilderin. Und genau diese Programme haben wir in den Kitas so gut wie gar nicht. Wir haben zwar Anleiterinnen und Anleiter, aber die haben oft gar keine Zeit, oft gar keine Lust, keine Expertise, haben das nie trainiert, sind gar keine Coaches und Trainer in dem Bereich, um das überhaupt auch machen zu können, um kompetent anleiten zu können. Und die Voraussetzungen stimmen einfach nicht. Und das macht's dann einfach scheiße. Wisst ihr, das Ergebnis ist scheiße und gleichzeitig wirft es ein schlechtes Bild auf unseren Beruf des Erziehers, der Erzieherin oder der Sozialpädagogin, des Sozialpädagogens. Und das ist traurig, weil dann wird der Beruf abgewertet. Warum soll ich dann überhaupt noch 5 Jahre studieren oder eine 3-jährige Ausbildung machen, wenn ich einfach irgendwie schon mit einer 160-Stunden-Ausbildung in die Kita komme? Da verdiene ich dann zwar ein bisschen weniger Geld, muss aber nicht 5 Jahre Ausbildung machen. In den 5 Jahren verdiene ich auch kein Geld. Außer berufsbegleitend, da gibt's dann schon ein bisschen was. Also, ne, dann sind das sind Dinge, also bevor wir irgendwie versuchen, das System aufzustocken, müssen wir Sicherheitsmechanismen etablieren. Heißt also, wenn wir wollen, dass Leute von außen einfach schon direkt in die Kitas kommen, dann müssen wir erstmal festlegen, was dürfen die machen, was dürfen die nicht machen und von wem werden die begleitet. Und zwar so, dass diese Begleitung niemals ausfällt. Und wenn ich eine Anleiterin habe, die irgendwie dann wechselt, weil sie keinen Bock mehr auf die Kita hat oder die gar keinen Anleiterschein hat, gar keine Ausbildung, keine Kompetenzen, keinen Bock auf mich hat, wenn die gar keine Zeit bekommt, weil sie ständig nur in der Arbeit mit den Kindern ist aber niemand die Möglichkeit hat, mit mir sich zurückzuziehen. Mindestens einmal in der Woche für 2-3 Stunden. Ne? Viele kämpfen ja schon für 1 Stunde in der Woche und selbst die fällt oft noch aus. Das Anleitergespräch mit der Auszubildenden. Also wenn wir die Grundvoraussetzung gar nicht haben, dann ist das doch alles scheiße. Ganz ehrlich, dann ist das doch Mist. Ja, und dann am Ende kann nur Scheiße bei entstehen. So, das ist das zweite Thema. Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, jenseits dieser Geschichte auch Fachkräfte und Kita. Mir geht's generell um Arbeit. Es gab eine interessante Situation in dieser Doku. Da kam ein ausgebildeter Elektrotechniker und der ausgebildete Elektrotechniker bezieht Bürgergeld. Und dann haben sie einfach mal ausgerechnet, wie viel Bürgergeld bezieht der. Und dann haben sie ausgerechnet, wie viel würde der mit dem Mindestlohn verdienen. Und der Mindestlohn lag, glaube ich, 100 Euro über dem Bürgergeld. Und im Gesamten haben die das errechnet. Und dann hat sich natürlich dieser Elektrotechniker gefragt, naja, also soll ich jetzt für 100 Euro jeden Tag 8 Stunden mehr arbeiten gehen oder für 100 Euro weniger zu Hause bleiben und ein entspanntes Leben haben? Das ist die erste große Frage, die aufgeploppt ist. Ne? Auch interessant, wenn es um die Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen oder auch Grundeinkommen geht, ne? Nicht nur bedingungslos. Ich finde, darüber sollte man mal reden. Also ein Grundeinkommen finde ich cool, bedingungslos weiß ich nicht, würde ich vielleicht eher nicht machen, aber das würde ich dann nochmal neu mit euch diskutieren. Ist jetzt aber nicht das Thema. Ich finde das Spannende erstens, also warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich genauso viel bekomme an Sicherung oder an Geld, wenn ich nicht arbeiten gehe und Bürgergeld beziehe? Der zweite für mich viel, viel spannendere Faktor dahinter ist, ich gehe doch nicht in meiner Welt, Achtung, in meiner Welt, ja, ich gehe doch nicht arbeiten wegen Geld. Achtung, ich. Und viele Menschen, die ich kenne, die ein sehr glückliches Leben führen, führen deshalb ein glückliches Leben, weil sie nicht für Geld arbeiten, sondern sie gehen gerne arbeiten und dafür erhalten sie Geld. Aber wegen dem Geld gehen sie nicht arbeiten. Sie gehen arbeiten, um sich zu verwirklichen. Denn die Arbeit ist sozusagen mein verlängertes Ich. Das ist meine Ausprägung. Das ist mein, ich tobe mich in mir selbst aus. Meine Arbeit bin ich. Ich bin meine Arbeit bin ich. Genauso wie eine Hobby zum Beispiel oder auch Musik hören, malen, Filme gucken, das ist ein Ausdruck des eigenen Ichs. Da sind wir uns doch alle einig. Genauso wie gutes Essen. Das ist ein Feiern sich selbst, ne? Seines Geschmacks, seiner Vorlieben, was auch immer. Und Arbeit ist genau das Gleiche wie Musik hören, ins Kino gehen oder gut essen gehen. Die Arbeit ist ein Ausdruck meiner selbst. Ich gehe nicht arbeiten, weil mich jemand dazu zwingt. Ich gehe nicht arbeiten, weil ich Geld verdienen muss. Ich gehe nicht arbeiten, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe. Ich gehe arbeiten, weil ich das bin. Damit drücke ich mich aus. Damit zeige ich mir und allen anderen, wer ich bin und was mich glücklich macht. Ich erschaffe damit mehr, als ich selbst bin. Ne? Aus mir wird mehr, wenn ich arbeite. Ihr könnt auch das Wort Arbeit ersetzen, wenn euch das Wort Arbeit nicht gefällt oder das schon irgendwie negativ gebrandet ist. Dann nehmt halt ein anderes Wort. Und das Interessante, was ich hierbei gesehen habe, ist, dass dieser Elektroingenieur oder dieser Elektriker gar nicht arbeitet um seiner selbst willen, sondern um Geld zu verdienen. Und so kannst du meines Erachtens nach nie glücklich werden. Meines Erachtens nach ist das dann so gut wie gar nicht mehr möglich. Weil du dann Gefahr läufst, etwas zu tun, womit du dich nicht selber ausdrückst, was nicht Teil deiner selbst ist, was dich nicht glücklich macht, sondern du gehst in erster Linie arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann dein Privatleben zu finanzieren. Und das macht für mich keinen Sinn. Weil dann habe ich 8 Stunden meiner täglichen Lebenszeit verloren, also wirklich verloren. Das ist ein schlechtes Investment für mich, nur um in der Restzeit meines Tages das Leben zu führen, das ich gerne führen möchte. Das ist für mich eine Verschwendung von Ressourcen und von Zeit und von Glückseligkeit, von Liebe, Freude etc. Also für mich stellt sich dann die Frage, wieso denkt er überhaupt daran, dass er genauso viel Geld verdient mit der Arbeit als Elektriker, wie wenn er Bürgergeld bezieht? Denn in erster Linie würde ich diesen Vergleich ja gar nicht anstellen. Ich gehe doch arbeiten, weil ich arbeiten will. Weil das der Ausdruck meiner selbst ist. Und nicht, weil ich gegenrechne und sage mir, nö, wenn ich genauso viel bekomme für Nicht-Arbeiten, dann bleibe ich lieber zu Hause und arbeite nicht. Ja, aber dann wirst du ja gar nicht du selbst. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was steht dahinter? Das sind vielleicht Menschen, die so aufgewachsen sind. Menschen, die auch von ihren Eltern schon gelernt haben und natürlich von den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und Erziehern, dass wir arbeiten müssen. Das ist die Arbeit. Das ist dein Job. Aber merkt ihr auch mein Gesicht, wie sich das so verzieht? Und der Ton, das ist nicht das, was ich darin hören möchte oder fühlen will. Das ist nicht, hey, das ist deine Arbeit. Das ist dein Job. Im Sinne von, da darfst du du sein. Da darfst du dich ausleben. Da darfst du kreativ werden. Da darfst du dich gestalten, wie du dich siehst oder sehen möchtest. Sondern Arbeit ist so, es ist so, du musst und du kannst nicht anders und Druck und Stress und es ist halt scheiße und da musst du halt durch und es ist so, hat einen extrem negativen Touch. Und vielleicht sind diese Leute so aufgewachsen, dass sie mit der Arbeit etwas Negatives, etwas Unerwünschtes verbinden, anstatt der Ausdruck seiner selbst. Und jetzt passt mal auf, jetzt machen wir es mal ganz krass. Jetzt kommt so ein Mindfuck meines Erachtens nach. Stellen wir uns doch nur mal eine Welt vor, in der alle Mamas und Papas, Erzieher und Lehrer und Lehrerinnen, Erzieherinnen, alle Menschen, mit denen die Kinder groß werden, dass die alle sehr super krass positiv eingestellt sind zu dem Thema Arbeit und die Arbeit vermitteln oder präsentieren als sei du selbst. Und jetzt entfalten sich die Kinder durch die besten Kitas, die besten Schulen, die besten Elternhäuser, Familiensituationen und da entsteht eine Schaffenskraft und Kreativität und Intelligenz und Intellektualität und wow, das wird mega, ne? Und dann stellt sich schon auch, jetzt kippen wir mal einen neuen Schalter oder wir bringen eine neue Perspektive, Sichtweise mit rein. Achtung, alles nur Theorie, ich philosophiere hier mit euch. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ne? Ich philosophiere einfach nur, ne? Gedankenexperimente. Diese Kinder werden jetzt zu Erwachsenen und suchen sich ihren Job aus. Die Frage ist, diese wunderbar groß gewordenen Kinder mit ganz viel Kreativität, Freiheit, Liebe, Hilfsbereitschaft, Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, all diese wunderbaren Dinge, ne? Diese Kinder sind Wahnsinn. Das sind jetzt diese Erwachsenen. Und würden die dann noch sowas machen? Also würden die Berufe annehmen? Ich will jetzt keinen Beruf diskreditieren hier oder schlecht reden. Aber es gibt harte Berufe, die aber nötig sind, damit wir zum Beispiel mit unseren Autos auf Straßen fahren können oder damit wir auf saubere Toiletten gehen können. Und ne, ich werde diese Berufe jetzt nicht benennen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wir wissen alle, das sind extrem harte Berufe und sie sind unglaublich wichtig. Aber sie haben leider gesellschaftlich einen sehr geringen Stellenwert. Und sie sind halt extrem körperlich belastend und anstrengend. Und die Frage ist, würde es noch Menschen geben, die diese Berufe dann machen, wenn die Menschen plötzlich so vollkommen kreativ sind und vollkommen sinnsuchend sind? Und wenn Arbeit nicht mehr gemacht werden muss, sondern Arbeit gemacht werden darf? Und wenn wir alles dürfen und nichts mehr müssen? Und ich lebe ja als GfKler in einer Wollen-Möchte-Welt, nicht in einer Muss-Welt. Mal angenommen, alle leben da. Werden dann noch Berufe gemacht, die sehr unpopulär sind und körperlich oder seelisch extrem belastend? Ne? Ist doch spannend. Also überlegt das mal, geht mal in einen Austausch mit euren Kolleginnen und Kollegen oder mit Freunden, Familien, Verwandten, Bekannten und inszeniert mal, kreiert ein ideales Szenario. Also die Kinder bekommen die beste Bildung der Welt, sowohl in der Kita als auch in der Schule und haben die besten Familienverhältnisse zu Hause. Daraus entstehen Erwachsene. Würden diese Erwachsenen tatsächlich noch diese Berufe machen? Vielleicht würdet ihr jetzt auch sagen, ja Andreas, wahrscheinlich würden die diese Berufe nicht mehr machen oder nur noch zum geringsten Teil, womit wir keinen Beruf abwerten wollen. Achtung, aber wer macht schon gerne einen Beruf oder wenn alle ne, kreativ sind und sowas, kann es sein, dass viele diese Berufe nicht mehr erlernen wollen, weil sie damit sich selber nicht ausdrücken können. Ne? Und Jetzt kann man natürlich sagen, Andreas, ja, aber das ist jetzt ein bisschen einfach gedacht, weil womöglich brauchen wir dann diese Berufe gar nicht mehr, weil sie von diesen wunderbaren Erwachsenen, die so auch intelligent sind, es gibt neue Erfindungen, wir tauschen einfach diese Berufe aus, beziehungsweise diese Berufe werden von Robotern gemacht, ne? Oder die KI kümmert sich dann darum. Oder wir brauchen in diesem Bereich gar nichts mehr, weil wir gar keine Straßen mehr haben und weil wir keine Autos mehr fahren oder sowas, ne? Kann ja alles sein. Aber noch sind wir weit davon entfernt. Und wenn von jetzt auf gleich die nächste Generation hochintelligent ist, hochkreativ und absolut frei und nichts mehr muss, sondern alles darf, was würde dann mit unserer Welt passieren? Oder sagen wir mal nur mit unserem Land und der Wirtschaft? Finde ich spannend, oder? Für alle, die Lust haben auf solche Gedankenexperimente oder die Lust haben, herauszufinden, ob andere schon mal diese Gedankenexperimente in die Realität umgesetzt haben, dann darf ich euch diese Doku empfehlen. Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Sehr, sehr spannend, denn hier gehen ich glaube, ein französisches Kamerateam, reist quer durch die Welt und findet Gesellschaften, Gemeinschaften, Dörfer, Städte, Länder, Kommunen, was auch immer, die bereits etwas umsetzen, was wir für absolut unmöglich oder unrealistisch halten und feiern damit schon Erfolge. Geil. Da gibt es eine Stadt zum Beispiel, die hat ihre eigene Währung eingeführt. Ja, damit das Geld nicht mehr diese Stadt verlässt und da draußen alle reich macht, sondern alle in der Stadt reich macht. Und dann haben die ihre eigene Währung entwickelt. Und dann kannst du das normale Geld, ne, in diese Stadtwährung umtauschen. Und in den Geschäften der Stadt kannst du nur mit der eigenen Stadtwährung zahlen. Das heißt, das Geld bleibt innerhalb der Stadt. Also zumindest mehr davon. Und dadurch partizipieren alle und der regionale Verkauf boomt. Das heißt, es entstehen wieder Geschäfte in der Innenstadt. Die Leute haben wieder eine Existenzberechtigung und eine Existenzmöglichkeit dadurch, dass das Geld einfach in der Stadt ausgegeben wird, weil nur da kann man mit diesem Geld zahlen. Es ist saugeil. Saugeil. Also ich will nicht zu viel spoilern, deswegen guckt euch das mal an. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, 42 Minuten. Um die 50 Minuten versuche ich immer zu bleiben, damit es nicht allzu lang wird für euch. Ihr könnt das aber auch immer schön in Etappen aufteilen. Deswegen gehe ich jetzt mal noch in eine Sache rein, wobei das ist eigentlich ein eigenes Video wert. Naja, komm, Selbstbetrug, Illusion machen wir im nächsten Video. Und was ich interessant finde, ist die Fleischerei, Schlachterei. Ich habe eine Doku gesehen über Fleischereien, Schlachtereien, Metzger etc. Und da ging es darum, okay, wie geht's denen eigentlich damit, etwas zu tun, was moralisch irgendwie mittlerweile fragwürdig ist? Wobei das ja auch Doppelmoral ist, ne? Also wir halten es nicht, wir finden es nicht gut, wie die Tiere gehalten werden und wie sie geschlachtet werden oder dass sie überhaupt auch geschlachtet werden. Gleichzeitig wollen wir viele von uns Fleisch essen. Und der Beruf des Metzgers, des Fleischers, der Schlachterei etc. hat so einen ganz faden Beigeschmack. Das ist so ganz schlecht gemacht in der Gesellschaft, obwohl wir ja selber halt davon partizipieren. Wir wollen ja auch Fleisch, wir wollen in der Grillsaison gerne grillen und zwar möglichst vielfältig. Und natürlich können wir uns darauf einigen, dass es hier in erster Linie um die Zuchtbedingungen geht oder um die, wie halten wir die Tiere. Klar, das ist so, da können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Es ist extrem wichtig. Bevor wir die Frage stellen, sollten wir überhaupt noch Tiere töten, Tiere schlachten und sie essen, ist das Wichtigste, dass wenn wir Tiere halten oder sie züchten, dass wir zumindest diese Bedingungen, unter denen sie leben und auch geschlachtet werden, optimieren. Darauf können wir uns, glaube ich, erstmal alle einigen in dem ersten Step. Und im zweiten Step würden wir darüber reden, dürfen wir das überhaupt noch, ne? Dürfen wir uns dem erheben? Gleichzeitig finde ich es auch total interessant, hier nochmal ein kurzer Mindfuck. Auch finde ich, es ist für mich immer so ein Mindfuck. Kann sein, dass ihr denkt, so, hey Andreas, das ist für mich kein Mindfuck, ist doch nur easy peasy. Vielleicht bin ich dann intellektuell eingeschränkter als ihr. Kann ja sein. Und das ist dann für mich immer so was Kleines, etwas sehr Großes. Das ist die Natürlichkeit. Ich würde gerne mal ein eigenes Video damit machen zum Thema Natürlichkeit. Die Natur hat vorgesehen, dass Lebewesen, nicht alle, aber viele Lebewesen einander essen, fressen und einander jagen oder auch dadurch auch Angst und Schrecken verbreiten, ne? Und wenn der Mensch jetzt sagt, er isst jetzt keine Tiere mehr, um in ein natürliches Gleichgewicht zu kommen, dann wäre das ja auch unnatürlich, weil es ja auch natürlich ist, dass der Mensch die Tiere isst, so wie der Löwe die Tiere isst oder andere fleischfressende Tiere, andere Tiere jagen, töten und fressen. Und das finde ich total interessant. Also, was ist überhaupt natürlich? Ne? Gibt es das noch? Oder definiert jede Gesellschaft, jede Generation die Natürlichkeit unterschiedlich oder anders? Ich glaube, da bin ich eher verortet. Ich glaube, die Natürlichkeit, die Auffassung von Natürlichkeit, die Wahrnehmung der Natürlichkeit ist nicht nur subjektiv, sondern vor allen Dingen gesellschaftlich geprägt. Immer anhand der Veränderungen, die wir gesellschaftlich erfahren. Politisch, wirtschaftlich, religiös, kulturell, technologisch, genau. Das sind alles Dinge, die nehmen Einfluss auf uns. Natürlich auch das Klima etc., also den Wandel, den wir verursachen haben oder den wir verursachen. Das sind Dinge, die wirken auf uns ein. Und das prägt dann auch unsere Weltanschauung oder unsere Sicht in dem Moment. Und deswegen, glaube ich, existiert oder entwickelt sich natürlich, der Begriff, die Definition Natürlichkeit, entwickelt sich gemeinsam mit uns als Gesellschaft. Das ist so das Erste, ne? Also gerne auch da wieder, philosophiert man mit euren Leuten, was ist denn überhaupt natürlich im Vergleich zum Beispiel zur Natürlichkeit vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren, wie sieht die Natürlichkeit in der Zukunft aus? Und was ich hier total interessant finde bei dieser Fleischereigeschichte ist, viele wollen es, aber sie wollen es selber nicht machen. Es gab mal eine Zeit vor vielen, vielen Jahren, da war ich so krass unterwegs und habe gesagt, so ey, wenn du Tiere essen willst, dann musst du sie auch selber geschlachtet haben oder du musst auch dabei zugucken können, wie sie geschlachtet werden. Natürlich, verständlicherweise sind viele dann in den Widerstand mit mir gegangen, haben gesagt, Andreas, das ist doch Schwachsinn, was du hier redest. Ich kann Tiere essen, auch ohne dass ich dabei zugucken muss oder es selber tun muss. Mittlerweile weiß ich natürlich, das ist natürlich so. Also für diejenigen, die jetzt auch noch so denken, so, ne Andreas, ey Mann, was ist für eine scheiß Doppelmoral? Wie kann man etwas wollen, was man selber da nicht tut? Und dann überlässt man die Scheißarbeit den anderen, ne, um sich seine Finger nicht schmutzig zu machen. Und jetzt kommt was sehr, sehr Spannendes. Ihr wisst ja, ich liebe meine Frau, nicht nur, weil sie der beste Mensch auf der Welt ist für mich, sondern, oder die beste Mutter auf der Welt ist und die beste Frau, sondern ich liebe sie auch, weil ich mit ihr über alles reden kann. Und zwar über alles, alles. Ne? Das ist für mich auch ganz wichtig. Also meine Frau ist mein bester Freund und meine Partnerin und die Mutter meiner Kinder. Sie ist alles in einem, weil ansonsten wüsste ich nicht, warum sollte ich mit ihr zusammen sein. Das ist für mich ganz wichtig, dass sie alles in einem ist. Für euch da draußen mag das jetzt Trigger sein, können wir ja nochmal ein Video draus machen und ihr denkt so, ey krass, das ist so, nee und ich habe Geheimnisse von meiner Frau, ich sage ihr auf keinen Fall alles und meine schmutzigen Träume, mein Fetisch, meine komischen Dinge, die ich so, meine Schandtaten, was auch immer, das ist den Scheiß, den teile ich nicht mit meiner Frau, den teile ich mit meinen Freunden, ja, dann macht es so, ich kann auch diesen Scheiß mit meiner Frau teilen und sie ist immer noch da und das ist für mich Erfüllung und Definition von Liebe, für mich, Achtung, ihr könnt ja selber mal definieren. Was ich hier also nochmal interessant finde bei dieser Fleischgeschichte, mit dem du musst es selber machen, sonst bist du, sonst machst du dir die Hände nicht schmutzig und überlässt das anderen, das haben wir in vielen Bereichen, ne? Wir alle wollen zum Beispiel Sicherheit, wir wollen Sicherheit erfahren und deswegen freuen wir uns darüber, dass wir die Bundeswehr haben und wir freuen uns vor allen Dingen auch darüber, dass wir die Polizei haben. Aber wer von euch will denn den Job machen? Wer von euch will denn in den Krieg gehen, die Grenzen bewachen? Wer von euch will denn als Polizist, Polizistin sich in hochgefährliche, schwierige, konfliktbehaftete Situationen begeben? Wer will das denn? Und das ist das Interessante. Genauso wie Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau. Wer von euch will denn sein Leben riskieren für das Leben anderer? Wer will das denn? Und aber alle wollen natürlich, dass das Kind von der Feuerwehrfrau, dem Feuerwehrmann gerettet wird, wenn das Haus brennt. Und das ist das, was ich meine. Wisst ihr, es gibt viele Berufe, da sind wir froh, dass es jemand macht, aber wir sind auch froh, dass wir es nicht machen. Und also wir partizipieren davon. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch zu respektieren und zu akzeptieren und das auch zu wertschätzen und dass wir sagen können, okay, unser Land, nehmen wir mal nur unser Land, am Ende wäre es die ganze Welt, aber wir nehmen nur mal unser Land. Unser Land ist eine Gemeinschaft, ein Team. Und es gibt Dinge, die wir alle tun müssen. Das sind die Gesetze, an die wir uns zu halten haben. Ne? Das sind die moralischen oder ethischen Voraussetzungen oder Prinzipien, die uns hier zusammenhalten als Gesellschaft. Das sind Dinge, an die haben wir uns zu halten. Ne? Das ist die Basis. Gleichwohl hat jeder seine Stärken und seine Fähigkeiten und auch seine Schwächen. seine Ängste, seine Sorgen etc. Und dann macht es ja Sinn, ähnlich wie in einem Team, wir haben eine Base, jeder muss sich an die Base halten, jeder muss gewisse Dinge können. In einem Team ist es aber nochmal ein bisschen anders. Achtung, nicht verwechseln mit einem Beruf. In einem Beruf haben wir nicht nur die Gesetze oder die Moral, in einem Beruf haben wir noch eine dritte Säule, ganz, ganz wichtig. Das ist die Leistung. Also das, warum wir da sind. In der Kita zum Beispiel haben wir den Bildungsauftrag und die Kinderrechte, ne? Das ist unsere Base. Jeder muss die Kinderrechte kennen und können. Jeder muss den Bildungsauftrag kennen und können. Und zwar alles, nicht nur ein bisschen was davon, alles. Das ist die Base. Das ist wie bei den Gesetzen. Ich kann ja nicht nur die Gesetze, die mir gefallen und die ich für mich gut umsetzen kann, beherzigen. Und die anderen Gesetze, die ich nicht so gut kann oder nicht so gerne mag, die setze ich nicht um. Schwachsinn. Also in der Kita haben wir oder in einem Beruf haben wir immer die drei Säulen, nicht zwei. Also da draußen in der Welt sind oft zwei Säulen, Gesetze und Moral. In der Berufswelt haben wir die dritte Säule, ne? Gesetze, Moral und das Profil, ne? Also die Struktur, die Organisation, das, worum es geht, warum ich diesen Job mache, die Qualität, die ich abzuliefern habe, ne? Das ist nicht verhandelbar. Nochmal, das ist nicht verhandelbar. Das habe ich abzuliefern. Und als Welt oder als Gemeinschaft in diesem Land leben wir aber nur unter der Prämisse Gesetze und Moral. Natürlich gibt es da noch ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Kultur, die Religion etc. Wobei das fällt für mich auch ganz stark unter Moral und Ethik. Aber wir sollten das nicht hier unerwähnt lassen. Deswegen Kultur, Religion, das sind nochmal, und die Prozesse, die wir als Wirtschaft, als Wirtschaftsgemeinschaft oder auch als Land nochmal etabliert haben. Also wir haben ja im Prinzip, ich werde das jetzt doch nochmal aufmachen, also nehmen wir doch vielleicht eine dritte Säule mit rein und gehen dann nochmal beim Beruf in eine vierte Säule. Also dann haben wir in unserem Land drei Säulen, nicht zwei, sondern wir haben, ihr seht auch, ich denke live mit und dann verändern sich manchmal die Dinge, weil ich laut spreche und laut denke. Wir haben also die Gesetze, wir haben die Moral und wir haben die Struktur. Die Struktur ist, wie die Dinge organisiert sind, Regeln. Ne, Regeln sind nicht immer Gesetze, deswegen müssen wir sie hier auslagern und deswegen nenne ich das jetzt nochmal als dritte Säule. Also wir haben die Struktur, die Regeln, die Absprachen etc. Und im Berufsleben haben wir dann vier Säulen. Wir haben die Gesetze, die Moral, die Regeln und die Struktur und zum Beispiel den Auftrag, ne? Also unser Arbeitsprofil, unter dem wir auch eingestellt sind, was wir auch im Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Die Arbeitsleistung, die Arbeitsaufgabe, weshalb wir angetreten sind. Ja. Also, das ist so, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Wir müssen nicht alles selber tun. Wir können gucken, wer ist dazu bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Und wir partizipieren davon, wie zum Beispiel, wir haben Sicherheit dadurch, dass ein anderer die Aufgabe als Polizistin, Polizist übernimmt. Und wir würden es selber nicht machen. Und beim Fleischessen ist es wahrscheinlich genauso. Wir sind froh, dass jemand die Tiere schlachtet und wir sie dann essen können. Aber wir nicht dabei zugucken müssen und wir es auch selber nicht tun müssen. Ich fand einfach diese Idee interessant und wir werden das jetzt hier gar nicht groß durchbesprechen, sondern ich mache diese Videos ja, weil ich euch teilhaben lassen möchte an meiner Welt. Und bei mir ist es ja so, ich kann nicht ohne Denken und Philosophieren. Den ganzen Tag über mache ich nichts anderes, als alles zu bedenken und durchzuphilosophieren. Und ich brauche deswegen meine Frau und liebe Freunde von mir, mit denen ich das jeden Tag machen kann. Also ihr könnt euch vorstellen, wie gesagt, ich gucke ja jeden Tag mindestens eine Doku, eine Reportage oder lese einen Artikel. Und dieses ganze Wissen und das, was es mit mir macht, sind ja zwei Dinge. Einmal neues Wissen und das neue Wissen macht was mit meinem alten Wissen und mit meinen alten Erfahrungswerten. Daraus entsteht, zack, wieder was Neues. Und diese Dinge, die will ich mit anderen teilen. Und ich habe mir einfach überlegt, anstatt das nur mit meiner Frau und mit meinen Freunden zu teilen oder meinen Coaches, teile ich das jetzt mal mit euch. Und ihr dürft gemeinsam mit mir in den Austausch gehen und mir sagen, wie es euch damit geht. Oder wie ihr darüber denkt. Ja, dabei würde ich es jetzt belassen. Mal gucken, ob wir beim nächsten Video dann tatsächlich über Selbstbetrug sprechen oder Illusion, denn dazu habe ich eine der besten Dokus der letzten Jahre gesehen. Ich will aber nicht zu viel spoilern, deswegen lassen wir es einfach mal so stehen und ich werde es sicherlich hier mit euch teilen. So, an der Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass ihr mit mir hier in den Austausch geht und dass ihr Lust habt, gemeinsam mit mir über den Sinn des Lebens, die Welt und alles, was damit zu tun hat, nachzudenken. Und ich freue mich total auf das nächste Video. Macht's gut da draußen und lasst es euch gut gehen und genießt das Leben. Ciao, ciao.